Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Da ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht das Emmental bzw. ein Film über das Emmental. Und das ist nicht ganz das Gleiche. Der Bernhard Giger, der diesen Film gemacht hat, ist jeder Sonntagsgast. Handball und Fußball sind ebenfalls nicht ganz das Gleiche. Und trotzdem haben gestern Fußballer Handball gespielt und Handballer Fußball zum Jubiläum von Wacker Thun. Das ist ein Sujet im Sportteil ab der 10 vor 6. Das Wetter ist in der Nacht regnerisch, morgen wird es schöner und wärmer. Am Mikrofon Toni Kohler. «Herz im Emmental», so heisst der Dokumentarfilm, der nächstens in die Kino kommt, realisiert hat zusammen mit dem Benz Friedli, der Berner Filmemacher Bernhard Giger. Und er ist jetzt hier bei uns im Studio. Bernhard Giger, zuerst mal die Frage, wieso hat er das mal gerade das Emmental als Filmobjekt ausgesucht? Die selber sind ja kein Emmentaler.
Das ist richtig, ich bin kein Emmentaler und ich habe noch fast keinen Film gemacht außerhalb von Bern. Es sind, glaube ich, zwei Spielfilme, die ich außerhalb von Bern gemacht habe und schon nur in Bern. Also ist das Emmental eigentlich schon relativ weit weg für mich. Es stimmt aber auch, das Emmental fährt zwar für einen Stadtberner hinter Worb an, mir ist gerade drinnen, aber es ist doch sehr eine andere Welt und die hat mich eigentlich immer schon interessiert und jetzt hat es sich einfach das erste Mal ergeben, dass ich jetzt auch einen Film machen konnte dort. Dazu kommt, dass Zemmental war die Landschaft von Franz Schneider, von den Gotthelf-Filmen von Franz Schneider. Das ist das erfolgreichste Kino, das in der Schweiz je gemacht wurde. Meine Generation hat sich an dem Franz Schneider immer ein bisschen die Zähne ausgebissen. Es war ein Wahnsinn, eine Art eine Belastung, die Überfigur Schneider. Und von dem her hat es mich jetzt interessiert, eigentlich mal wieder, sehr viel später, wieder in die Landschaften reinzugehen, zu den Leuten zu gehen, die er schon gezeigt im Kino.
Ausschnitte kommen ja vor aus Schneiders Filmen bei euch. Da kommen wir dann noch darauf zu reden, was als der Inhalt ist von diesem Dokumentarfilm. Aber vielleicht ist das Wort Dokumentarfilm nicht so das richtige Wort.
Das stimmt. Also, man sagt dem Dokumentarfilm, das ist ganz klar. Ich würde es vielleicht eher filmisches Essay nennen oder irgendwie so. Es ist auch so, dass der Dokumentarfilm, ich habe ja jetzt vorhin schon gesagt, vor allem Spielfilme gemacht. Der Film hat eigentlich auch eine Spielfilmstruktur. Es ist nicht so, dass wir einfach Themen gesucht haben. Was ist wichtig im Emmental? Käse, Verdingkind, religiöser Fanatismus oder was auch immer. Sondern wir sind eigentlich von den Leuten ausgegangen. Bei der einen Person hat es angefangen und dann sind immer weitere Personen dazugekommen. Also von dem her, es ist nicht ein Themenfilm, sondern ein Film, der bei den Leuten ist. Er geht von einer Person zur anderen. Das ist eigentlich die Erzählstruktur und das ist eigentlich ähnlicher am Spielfilm als am klassischen Dokumentarfilm.
Es sind Porträts, eine Art von einer Reihe von Protagonisten, von Leuten aus dem Emmental oder die vielleicht dort aufgewachsen sind, aber weggezögelt sind. Porträts von solchen Leuten, es sind zum grossen Teil ziemlich bekannte Leute. Ich sage jetzt mal ein bisschen bösartig, das sind die, die ihm sowieso zuerst in Sinn kommen aus dem Emmental, die vorkommen und die erzählen in eurem Film, der Ueli Heiniger vom Fernsehen, der Tino Heiniger, der Liederbacher, der BDP-Präsident Nationalrat Hans Grunder, der Peter Jakob, Unternehmer und SC Langnau-Präsident. Leute, die man eigentlich kennt. Warum hat er nicht, frage jetzt mal ein bisschen bösartig, nicht gerade extra Leute genommen, wenn man nicht mediengängig war, die man nicht kennt?
Da muss ich sagen, zum Teil sind die Leute gar nicht in den Film gekommen, weil sie jetzt prominent sind, sondern weil es vielleicht auch Freunde sind von mir, weil man sie erkannt hat. Oder weil man eben über Recherchen auf sehr schönes Gefühl hatte, das muss jetzt unbedingt noch sein, die Figur im Film innen. Also ich finde, wenn man heute einen Film macht über Zemmental, wo da die politische Tradition, die politische Entwicklung drin vorkommt, kann man eigentlich fast nicht an der BDP vorbeigehen. Das muss fast drinnen sein. Also hat sich der Hans Grunder eigentlich aufgedrängt, dass man den reinnimmt. Der Ueli Heiniger ist ein sehr guter Freund von mir. Darum hat es mir gedacht, der muss auch rein. Dazu ist es wichtig für uns, dass wir Leute haben, die eben nicht nur heute noch im Emmental leben, sondern solche, die weggegangen sind.
Aber eine breitere Perspektive.
Genau, ja, genau. Ja. Wo eigentlich, wie es der Titel sagt, das Emmental immer noch im Herz tragen. Also ich glaube, wenn man einmal ein Emmentaler ist, ist man wirklich das Leben lang ein Emmentaler. Das verliert man nicht so schnell. Das hat man einfach. Und das ist uns relativ wichtig gewesen.
Wieder Bruno Morazzi für das Beispiel zu sagen.
Bruno Morazzi ist eine andere Geschichte, die mich wirklich wahnsinnig gespannt hat. Bruno Morazzi hat, und sein Vater hat halb Langnau gebaut, kann man eigentlich sagen heute. Aber es ist eine spannende Familiengeschichte. Sein Grossvater ist Anfang des 20. Jahrhunderts als 15-Jähriger von Norditalien als Emigrant nach Langnau gekommen, also nach Trubschachen zuerst. Und das denke ich, hat mir einfach eine spannende Geschichte gedacht. Eine Italienerfamilie, die im Langnau langsam heimisch wird und es eigentlich wie 3 Generationen braucht, bis man dann auch wirklich mal richtig angekommen ist im Emmental und auch vom Emmental richtig akzeptiert wird. Das ist eigentlich die Geschichte von Bruno Marazzi. Ist auch so, dass jede Figur soll eigentlich wie für etwas stehen im Film, wo wir zeigen über das Emmental. Das ist,
Es hat auch zum Beispiel die Passage, wo eine alte Frau, eine ältere Frau aus dem Emmental erzählt, darüber, wie früher dort Heimarbeit geleistet worden ist, bis vor 50, 60 Jahren, wie die Frauen, die da daheim gelesen haben, ausgebeutet wurden. Das ist, er hat auch probiert, ein bisschen, sozialkritische Sachen reinzubringen, aber aus der Vergangenheit.
Das stimmt mir einfach auch, weil wir zeigen, dass es ja vorhin gesagt, es gibt eine grosse politische Tradition im Emmental. Das ist eine BGB-Tradition, also später eine SVP-Tradition. Aber da hat sie es gedacht, wir wollen auch zeigen, dass es eben durchaus eine linke Tradition hat gegeben, dass es so heftige Arbeitskämpfe hat gegeben. Eben zum Beispiel in der Meriswil 1943, wo Textilbaronen die Heimarbeiterinnen vom wirklich übelsten haben ausbeutet. Und dann der Peter Surawa, der Journalist, und der Paul Sender, Fotoreporter in der Nation, haben eine Reportage gemacht. Und durch die Reportage ist das national bekannt worden. Der Arbeitskampf hat dann 2 Jahre lang gedauert und schlussendlich haben die Heimarbeiterinnen von Eriswil wirklich gewonnen. Und sie haben nicht nur 10 Rappen Stundenlohn bekommen am Schluss, sondern 80 Rappen Stundenlohn nach 2 Jahren. Und das, denke ich mir, dann, hat mir gedacht, das ist etwas, was mir wichtig war. Dazu war die Frau, was uns gedacht hat, das ist wirklich sehr berührend, wie die das erzählt. Also, sie war dann ein Mädchen, heute ist sie unterdessen noch 80-jährig alt. Hat es einfach sehr berührend gedacht, ein Stück Emmentaler Geschichte. Das Gegenbeispiel im Film ist nachher vielleicht das Porträt von dem Niklaus Lutherburg. Das ist ein Textilunternehmer aus Berau. Eine Leinenweberei, die in den 90er Jahren ist, Produktion ausgelagert worden nach Deutschland. Und das ist dann wie die andere Seite gewesen, die Industriegeschichte eigentlich. So setzt sich das dann zusammen so mit einem Mosaik eigentlich.
Das Emmental ist ja eine gegensätzliche Gegend, also das sind alle Gegenden, aber vielleicht im Emmental kommt man es am meisten mit über. Einerseits eine archaische Landschaft mit einsamen Bauernhöfen, die das Bild bestimmen. Auf der anderen Seite gibt es auch ungewöhnlich viele so Hightech-Unternehmen dort, oder wenn man genau her schaut, die moderne Industrie. Wie hat er die beiden Sachen unter einen Hut gebracht? Hat er es überhaupt probiert?
Das stimmt. Also, das Emmental hat wirklich eine magische Landschaft. Das kann man, glaube ich, sagen. Es ist wirklich wahnsinnig, die Landschaft. Andererseits ist es eine wirtschaftliche Randregion. Das ist so. Kein Autobahnanschluss. Da tut man immer wieder lamentieren im Emmental, dass es das eigentlich bräuchte und dass es dann besser würde gehen. Wirtschaftliche Randregion, die aber immer wieder für Firmen hat, wie ihr gesagt habt, wo anders sind, die sehr erfolgreich sind. Das ist der Peter Jakob zum Beispiel, der Seili-Unternehmer, also Seili-Hersteller in Trubschachen, wo heute eine Tochterfirma hat in Saigon, also ziemlich eine verrückte Sache. Das ist eigentlich auch die Idee gewesen, die beiden Gegensätze, also die magische Landschaft, die ja viel die projiziert wird, wo viel Klischees dran haftet an dieser Landschaft, das verträumte idyllische Emmental, wo ja nie so gestummen eigentlich. Und andererseits eigentlich die heutige Realität, was ist Emmental heute?
Wie vertragen sich denn die beiden Seiten jetzt nach eurer Erfahrung? Hier der Schwingerkönig, der ehemalige, der bei euch auch vorkommt, auf der anderen Seite eben der Peter Jakob mit seiner Hightech-Seelefabrik. Sind das Welten, die nebeneinander existieren oder irgendwie miteinander im Emmental?
Wir können es vielleicht meinen, wenn man es so sagt, das ist es aber eben gerade nicht. Also die Emmentaler, die jetzt wie ein Peter Jakob, die fortschrittliche Leute sind, muss ich sagen, die können eben beides irgendwie unter einen Hut bringen. Die wissen nicht nur, wie sich es lebt in diesen Högerinnen. Die können auch über die Högerinnen hinweg schauen, in die Welt raus schauen. Ist auch nicht so, dass die Leute dann immer noch mal lamentieren und sagen, wir sind so arme Siechen dahinter, nicht zu uns liegt niemand und wir sind abgehängt und die Stadt interessiert sich nicht an uns oder so, sondern wirklich sagen, wir müssen unsere eigenen Stärken finden und dann können wir auch wieder etwas machen. Das ist durchaus zu vereinbaren, die beiden angeblich, also auf den ersten Blick Gegensätze von altes, mystisches Emmental und heutiger Realität, das lässt sich durchaus unter einen Hut bringen.
Ihr habt ja mit dem Benz Friedli zusammen nicht nur einen Film mit, in dem Sinn über das Emmental gemacht, sondern parallel dazu ist auch ein Buch entstanden. ein Buch. Wie ist das gegangen? Zuerst das Filmsujet festlegen, jetzt wollen wir das auch jenen porträtieren oder dieses Thema anhand von einer Person abhandeln und nachher noch ein Foto und einen Text dazu für ein Buch, oder seid ihr mehr vom Buch ausgegangen und nachher halt noch die Filmsequenz dazu trägt?
Das Buch war am Anfang überhaupt keine Idee gewesen, dass man ein Buch dazu macht. Es ist ja so, dass wir eigentlich einen Film zuerst machen über die Hardrock-Band, Emmentaler Hardrock-Band Chakra, wo jetzt ihr Gitarrist und Gründer drin ist, der Tom Blunier. Das hat sich nicht finanzieren lassen. Musikfilme lassen sich einfach kaum mehr finanzieren für das Kino. Und darum sind wir dann weitergegangen und haben gesagt, das müssen wir auftun. Die eine Figur bleibt drinnen, der Gitarrist von Chakra, aber wir holen andere Figuren rein. Das war ein Prozess von etwa 2 Jahren dran zu arbeiten, neues Drehbuch schreiben und so. Und eigentlich erst, als es klar war, wir können diesen Film machen, hat der Verlagsleiter vom Limab Verlag in Zürich hat das Drehbuch gelesen und gefunden, also als Zürcher gefunden, das sagt mir sehr viel über das Emmental, daraus wollte ich ein Buch machen. Und da ist erst eigentlich die Idee gekommen von diesem Buch. Der Benz Friedli und ich waren zuerst gar nicht so begeistert von dieser Idee. Weil ich fand, wir machen jetzt eigentlich einen Film und nicht ein Buch. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, ist das sehr eine schöne Ergänzung geworden zu diesem Film. Man muss ehrlicherweise als Filmemacher auch sagen, das Buch wird vermutlich länger herhaben als der Film. Der Film ist in ein paar Wochen ist der abgespielt in den Kinos, kommt dann nochmal im Fernsehen, auch in Arte. Arte hat ja co-produziert. Aber ist eigentlich, hat das Buch sehr viel länger her.
Stichwort Musik ist vorhin noch gefallen. Chakra, die Hardrock-Band aus dem Emmental, spielt eine wichtige Rolle, nicht nur mit ihrem Protagonist, der sein Leben erzählt, sondern auch eben, die hört man dann hören und Musiken. Auf der anderen Seite auch mal ein Schweizer Örgeli-Trio. Wie seid ihr umgegangen mit der Musik? Das ist ja wichtig im Film, genau, oder? Genau. Die Musik spielt irgendwie eine riesige Rolle, die man vielleicht als Zuschauer manchmal genau. gar nicht wahrnimmt. Habt ihr überlegt, jetzt müssen wir die Chakra haben, weil sie da ein bisschen Filmmusik liefern, quasi?
Nein, das war eigentlich nicht so gewesen. Chakra war wirklich zuerst einfach, wir haben einfach Chakra, weil es eben eine Emmentaler Band ist. Auch das etwas Untypisches für das Emmental.
Es gibt dann diese sehr schöne Sequenzen, wo man die wahnsinnigen Landschaften sieht und genau. Bauern beim Werken und genau. so. Oder dazu als Musik Hardrock-Gitarre.
Genau, ja. Das sind eben Sachen, die man plötzlich gemerkt hat, oh, das passt total zusammen. Und das ist eigentlich im übertragenen Sinn, kann man auch sagen, die Chakra, wo wir so, sind auf der Recherche waren, haben da immer alle Leute, ob jung oder alt, gefragt, kennen die Chakra. Und alle haben immer gesagt, ja, das ist unsere Band, klar, das gehören da ins Emmental, oder? Also so, wie man sie dort im Emmental als ihre Band empfindet, auch wenn man die Musik vielleicht nicht jeden Tag hört, so passt auch ihre Musik, also der harte Hardrock-Sound passt bestens zu dieser Landschaft. Es führt wirklich wunderschön durch die Landschaften durch. Das andere sind Musik, also Schweizer Örgeli oder einfach volkstümliche Musik, das sind Sachen, die an Originalschauplätzen, Lüderenkilbe oder Kämmer in Boden schwingen oder so, wir aufgenommen haben, das hat dort stattgefunden, von den Originalschauplätzen her. Und das dritte an Musik ist noch der Song von Tino Heiniger, das Emmenlied. Das ist wirklich ein wunderschönes Lied über das Emmental eigentlich.
Das hat er seinerzeit noch komponiert als Auftragsarbeit von uns, vom Regionaljournal,
richtig, ja.
Stimmt, vor Jahr
ja.
und Tag.
Das stimmt, ja, genau.
So eine Emmental-Serie.
Genau. Und unterdessen gibt es auch so ein paar Fassungen von dem, also er hat so wieder neu eingespielt. Und das kommt in 3 Mal, kommt das eigentlich auch als Bildsequenz nachher im Film innen vor, sein Lied und dazu Bilder. Also es gibt eigentlich so 3 Arten von Musik im Film innen.
Wenn wir es zusammenfassen, Bernhard Giger, was wollt ihr mit diesem Film dem Publikum erklären? Mit was für einem Aha-Erlebnis oder mit was für einer Erkenntnis soll das Publikum aus diesem Film rauslaufen?
Es soll ihm eigentlich zeigen, wie das Emmental heute ist, ganz schlicht und einfach. Und vielleicht auch, dass man rausgeht und sich sagt, yes, es geht über das Emmental, habe ich ganz etwas anderes gedacht und mir ganz etwas anderes vorgestellt, eben das blumende Trögli-Emmental, das ist ja ganz etwas anderes, das ist ganz etwas Reales und Weltoffnungs und Zeitgemässes, was dort hinten stattfindet, das wäre mir eigentlich das Wichtigste.
Und was habt ihr selber jetzt ganz persönlich da dazugelernt während dieser Filmerei über die Gegend?
Also über die Emmentaler hat man natürlich sehr viel gelernt. Man sagt ja von denen, sie seien eher ablehnend, wortkarg und wollen nicht so viel reden und seien misstrauisch und weiss ich was alles. Da muss ich sagen, das mal sein im ersten Moment. Aber wenn man dann wirklich irgendwie knacken kann, wenn sie mal so weit sind, dass sie anfangen reden, muss ich wirklich sagen, dann kommen da wirklich ganz tolle Menschen für die richtig gerne bekommen, die Emmentaler.
Besten Dank, Bernhard Giger, für den Besuch hier im Studio. Bernhard Giger, Autor vom neuen Film «Herz im Emmental». Die hören die RSA, das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Jetzt ist es 10 Minuten vor 6. Das ist Zeit für einen Regionalsport. Der Handballclub Wackerthun hat Geburtstag gefeiert gestern und dabei war der Stefan Wieland.
Grund zum Feiern hat Wackerthun genug. Der Start in die Saison ist gelückt. Das Wochenende haben die Thuner zwar gegen Pfadi Winterthur mit 22-27 verloren, sind aber immer noch auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Gefeiert ist aber gestern etwas anderes geworden. Der Club hat in der Arena Thun zum 50-jährigen Jubiläum eingeladen. Der Präsident von Wacker Thun, der Heinz Wittmer, hat sich darum etwas ganz Spezielles ausdenken.
Ich glaube, dass der Sport in Thun hauptsächlich durch FC Thun und auch durch uns geprägt wird und wir eigentlich gesamtschweizerisch schon einen Namen haben. Dann kam mal die Arena gekommen und fand, das wäre doch etwas, wenn wir hier in der Arena zusammen mit dem FC Thun das würden feiern.
Die Idee ist dann auch weiterverfolgt worden und so sind Zuschauer in Genuss von einem ganz außergewöhnlichen Sportereignis gekommen. Gespielt hat der Handballclub Wackerthun gegen den Fußballclub FC Thun. In der ersten Halbzeit ist Fußball, in der zweiten Halbzeit Handball gespielt worden. Beides auf dem Kunststrasen in der neuen Arena Thun. Die Zuschauer sind sich vor dem Match nicht ganz einig gewesen, welche Mannschaft das doch eher im Vorteil ist.
Ja, ich sage sicher, dass die Schüttler sehr wahrscheinlich besser werden abschneiden, weil ich sage mal, von mir aus gesehen, ist das Handball doch einfacher als das Schütteln.
Ich würde sagen, die Handballer spielen besser Schütteln, weil praktisch jeder Sportler kann Schütteln und Handball, ja, kannst einfach alles.
Also wenn ich da den Handballer beim Einspielen zuschaue, wie die den Fußball spielen, habe ich das Gefühl, die werden besser abschneiden als Fußballer im Handball.
Ja, ich denke, Schütteln kann so ziemlich jeder, aber Handball ist komplizierter.
Ja, Wacker wird hoch ausgewinnen, weil ich denke, Schüttler können nicht gut Handball spielen.
Die Fußballer mussten also noch beweisen, dass sie nicht nur mit den Füßen begabt sind. Aber zuerst ist ja geshootet worden. Man hat auf beiden Seiten den einen oder anderen schönen Angriff gesehen und vor allem der Handball-Goalie Mark Winkler hat auch als Fußball-Goalie eine ausgezeichnete Figur gemacht. 5-2 für den FC Thun war dann das Pausenresultat. Dann ist eben Handball gespielt worden. Auf dem nassen Kunstrasen und auf die grossen Fußballgoal. Etwas Neues auch für die Handballspieler. Gerade nach dem Match habe ich mit dem Wacker-Captain Roman Gaspar kurz geredet.
Im Fußball haben wir uns nicht so schlecht verkauft. Ein Trogenschäden hat man schon gemerkt. Und im Handball, denke ich, ist für uns auch etwas Neues gewesen. Es war sicher lustig gewesen. Und von dem her hat es sicher gepasst, ja.
Beim Zuschauen hat man das Gefühl, ihr habt beim Fußball mehr Einsatz gegeben und die Fußballer haben beim Handball mehr Einsatz gegeben. Hat das nur so ausgesehen?
Ja, ich denke schon. Ich meine, wenn man einen anderen Sportart spielt, will man zeigen, dass man das vielleicht auch noch ein bisschen kann. Und wenn man einen eigenen Sportart spielt, will man vielleicht den anderen nicht zu fest wehtun, nicht zu fest auf die Füße stehen oder nicht zu fest so anlängen. Von dem her kann das gut sein, ja.
Wie würden Sie jetzt am Schluss noch sagen, so der Spassfaktor, wie gross ist der gewesen und wie viel ist wirklich Leistung gewesen?
Ja, ich denke, man sieht, es ist viel gelacht worden, die Zuschauer ist gelacht worden, auf dem Feld hat man untereinander lachen und von dem her ist sicher der Spass im Vordergrund gestanden, aber ich denke schon richtig so.
Und auch der FC Thun-Stürmer Dario Lescano hat Spass gehabt. Für ihn ist aber klar, welche Sportart das anspruchsvoller ist.
Ja, der Unterschied ist halt, Laufbahn ist eigentlich fast das Gleiche, nur halt Fußball ist natürlich ein bisschen intensiver, ganz klar.
Ganz klar, also für den Dario Lescano. Intensiv ist gestern aber beides gewesen. Am Schluss ist es 12-12 unentschieden gestanden, für den Präsident von Wackerthun das einzig logische Resultat.
Ja, das war ein super Event. Die Fussbauer haben sich Mühe gegeben, die Handbauer haben sich Mühe gegeben. Und ja, wir sind immerhin die zwei besten Mannschaften hier auf dem Platz tun und darum ist es unentschieden ausgegangen.
Sagt der Heinz Wittmer, der Präsident von Wackerthun.
Ja, und von dieser neu kombinierten Sportart Fuss und Handball kommen wir zum Unihockey. Der Schweizer Meister Willi Ersigen ist eher verhalten in die neue Saison gestartet. Jetzt hat sich die Mannschaft in Tschechien am Champions Cup mit internationalen Gegnern messen.
Der aktuelle Schweizer Meister steht noch nicht dort, wo er eigentlich her will. Die vielen Änderungen im Personal- und Spielsystem haben halt schon zu spüren gegeben. Am Champions Cup in Tschechien sind sich die Landesmeister aus den besten Unihockey-Nationen gegenübergestanden. Willer Ersigen hat im Ganzen sehr eine gute Leistung gezeigt. So hat man zum Beispiel gegen den Finnischmeister nur gerade ganz knapp verloren. Im Halbfinal ist Willer Ersigen auf den Tschechischmeister Prag getroffen. Die Emmentaler haben sich nach einem 0-4 Rückstand zurückgekämpft und in Verlängerung gerettet. Dort ist es aber nicht lang gegangen, bis die Tschechen nochmal getroffen haben. Endstation für Willer Ersigen also im Halbfinal. Aufgefallen an diesem Turnier ist vor allem der Philipp Fankhauser. Mit Jahrgang 90 ist er der Jüngste und trotzdem schon der beste Spieler von Wieler Ersingen an diesem Turnier. Auf der Rückfahrt von Tschechien habe ich den Philipp Fankhauser erreicht und gefragt, was er von diesem Turnier mit heimnimmt.
Ja, es ist so ein zwiespältiger Eindruck, der bleibt. Auf der einen Seite haben wir sicher wieder einen grossen Schritt können machen in unserem Spiel, haben uns können verbessern und ja, nochmal einen Schritt vorwärts machen. Und auf das Turnier betrachtet ist es halt ärgerlich, weil wir mit dem klaren Ziel dorthin sind gegangen, das Turnier zu gewinnen.
Für die Mannschaft sei es aber auch wichtig zu sehen, dass sie im internationalen Vergleich immer noch am vorne dabei sind.
Das ist es so, ja. Das ist sicher eben das Positive, was wir mitnehmen von dem Turnier. Mit dem neuen Trainer, mit der neuen Spielphilosophie, mit vielen neuen Spielern, einfach ein Haufen, der neu ist. Dass man den international gleich so mithaben kann, ist sicher erfreulich. Ja, können wir es gut mitnehmen in Zukunft.
Sagt der Philipp Fankhauser. Der neue Lan wird Wieler Ersingen jetzt auch in die Schweizermeisterschaft mitnehmen. Auch dort ist an diesem Wochenende gespielt worden. Florball Könitz verliert gegen GC Zürich mit 7:8 nach Verlängerung.
Zum Hockey. In der Nationalliga B sind Fischbowl Langenthal beide ganz vorne in der Tabelle. An diesem Wochenende ist es zum Spitzenkampf gekommen.
Der EHC Fischb hat in Langenthal das bessere Ende für sich gehabt. Nach Penaltyschüssen gewinnen die Walliser mit 6:5 und sind wieder dort, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Zoberst in der Nationalliga B. Der Fischb-Verteidiger Philipp Bortner ist aber noch nicht ganz zufrieden mit der Leistung von seinen Teamkollegen.
Teilweise spielen wir sicher gut, wir sind noch nicht so weit, dass wir 60 Minuten lang unser Potenzial ausschöpfen können. Unter dem müssen wir eigentlich arbeiten. Das machen wir eigentlich auch. Und, ja, es ist schon noch ein bisschen Luft nach oben, das ist so.
Schon am Dienstag spielen die gleichen zwei Mannschaften nochmal gegeneinander, das mal in Fischb. Nicht mehr zuvorderst in der Tabelle ist der HC Lausanne. Lausanne verliert nämlich gegen Siders mit 3:6.
Und zum Schluss noch das Resultat aus der ersten Liga im Fußball.
In der Gruppe 1 gewinnt Fribourg gegen Martigny daheim mit 3:0. Düdingen gewinnt in Nathers 1:0. Sion U21 gewinnt auswärts gegen Le Mans 3:2. Die U21 von Sion ist neue Tabellenleader. In der Gruppe 2 verliert Breiterein auswärts gegen Dornach 2:4. Und Thun U21 spielt auswärts gegen Serrière ein 1:1 Unentschieden.
Das war der Stefan Wieland mit dem Sport im Regionaljournal. Auf der RSS, es war 3:46. Die Wetteraussichten für morgen und übermorgen hat Christine Jutz.
Am Abend fängt es im Jura an regnen. In der Nacht regnet es dann überall wieder und das zum Teil auch kräftig. Die Schneefallgrenze steigt langsam an und liegt dann so zwischen 1700 und 2500 Meter. Temperaturen sinken in der Nacht auf 3 bis 8 Grad. Auch morgen Morgen ist es zuerst noch trüb und nass. Am Nachmittag hört es aber aufregnen und es wird je länger, je sonniger. Morgen ist es windig, in Zermatt bei rund 11 Grad, Adelboden bei 13, Interlaken und Bern 16 und Fischb bei 17 Grad. Am Dienstag hat es ein paar Nebelfelder am Morgen, sonst ist es aber sonnig und wieder deutlich wärmer, mit Höchstwert von 19 bis 22 Grad. Auch am Dienstag bleibt es noch windig.
Das sind die Prognosen von SF Meteo im Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis, die heute Toni Koller präsentiert hat. Die Sendung lässt sich jederzeit auch via Podcast hören und noch nachhören auf dem Internet. Alles Nähere findet man unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.